Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Und damit herzlich willkommen zur ist nicht die erste Linux Lounge in diesem Jahr, oder?
Ne, ist die zweite, wie ich gerade auf Diaspora schrieb.
Aber ich konnte so schnell nicht lesen. Aber die erste mit uns, mit dem Lukas.
Genau. Hallo.
Ja, und dem Faldrin, das ist der hier redet. Wunderbar. Wie geht's uns denn heute?
Geht so.
Okay.
Ich habe noch die etwas verspätete Kongressgrippe abgekriegt.
Ja, ich hatte sie ja dann ja auf dem Kongress. Also ich habe mich ja konkret an den Plan gehalten. Das war dann, hat man ja auch nicht so knapp gehört in unseren Tagesberichten.
Genau.
Das klägliche Etwas war dann ich. Genau, ansonsten, und jetzt so nach dem Kongress jetzt schon mal irgendwie die ganzen Videos nachgeschaut oder hast du den Kongress schon ganz verdaut oder wie sieht's bei dir aus?
Wollte ich, aber ich war krank und konnte nicht in die Uni fahren und Videos runterladen.
Okay, ach stimmt, ja, und bei dir zu Hause ist das ja eher schwierig, richtig?
Ja, hätte ich halt nicht das HD-Zeug oder irgendwie in vernünftiger Zeit runtergekriegt.
Kannst du nicht irgendwie Freunde beauftragen, so weißt du, so wie man sagt, ja, wenn du zum Supermarkt gehst, dann bring mir bitte eine Flasche Afri mit, dass man einfach sagt, du, wenn du zur Uni gehst, bring mir bitte 70 GB Videos mit.
Hätte man machen können, ja.
Ja, ich meine, das ist doch sonst langweilig, krank zu Hause zu liegen und keine Kongressvideos zu gucken.
Ich hatte Serien.
Okay. Dann war es ja gerettet. Puh, nicht schlecht. Ja, aber ich glaube, wir haben auch schon in den Tagesberichten ganz gut über den Kongress geredet. Ich glaube, wir waren wieder mal recht zufrieden, oder?
Ja.
Wird super. War super. Ich freue mich ja jetzt erstmal aufs Camp. Also nach dem Kongress ist vorm Kongress und dieses Jahr gibt es ja auch das Camp.
Ja.
Und da werde ich wahrscheinlich aufschlagen.
Ja, dann bin ich gespannt. Ja. Ich werde wahrscheinlich nicht da sein.
Ach so, ja. Ja, ich habe auch noch nie mitgemacht. Mal gucken, wie da das im Kontrast zum Kongress die Atmosphäre ist. Mhm. Ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen anders, weil die Rahmenbedingungen anders sind.
Na, dann berichte mal.
Mal sehen, ne? Also in welcher Form und wie ausführlich. Ja. Aber irgendwie werde ich davon erzählen. Aber es ist ja auch noch ein Dreivierteljahr hin. Von daher ist ja noch etwas Zeit. So,
ich bin jetzt endlich wieder mit vernünftiger Geschwindigkeit unterwegs. Mein Notebook hat endlich wieder ein SSD, nachdem ich seit 4 Monaten darauf warte, dass mir ein Ersatzmodell zugeschickt wird, was dann letztendlich auch nie passiert ist.
Und das hast du selber wieder eine gekauft? Oder?
Genau. Also sie haben gemerkt, dass sie das Produkt nicht mehr in ihrem Katalog haben und sie es mir daher nicht schicken können, wobei sie anscheinend auch schon eins gekriegt haben vom Hersteller.
Haben sie dir denn irgendwie eine Wiedergutersatzzahlung oder so?
Ja, ich hab den Kaufpreis wieder gekriegt. Von daher geht das schon. Es waren halt, hätten sie vielleicht mal früher merken können.
Ja, richtig. Also das, welche Firma ist das, die man da jetzt hassen muss?
Soll ich das wirklich sagen?
Ja, klar, du. Wir sagen ja auch, wenn Firmen toll sind.
Ja, stimmt. Das war bei Cyberport, da habe ich die gekauft.
Okay. Habe ich noch nie was gekauft, kenne ich nicht. Ja. Na gut. Ja. Naja, kann passieren. Ich meine, das ist ja halt so, bei großen Firmen passieren dann auch irgendwie komische Dinge.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, können wir direkt in die Materie einsteigen, oder?
Mhm. Neues aus dem Repo.
So, ich habe ja vorhin bei der Vorbereitung den Fehler gemacht und aus Versehen Steuerung A entfernen gemacht im Pad und dann hektisch Steuerung Z gemacht. Jetzt ist alles in grün. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du vorbereitet hast, was ich vorbereitet habe, aber ich glaube, ich habe mich um Blender 2.73 gekümmert.
Ich glaube auch.
Ja. Ich, das ist ja auch erst eine halbe Stunde her, dass ich es durchgelesen habe. Dass ich mich jetzt schon nicht mehr erinnere, ist schon ein bisschen dramatisch, ne? Genau. Und zwar Blender habe ich mal versucht zu benutzen. Ich weiß, dass einige, die hier zuhören oder potenziell zuhören, Blender benutzen. Und ich mag Blender. Das ist echt einmal wieder eins der großartigeren Stücke freier Software, die auch wirklich nicht Software-Nerds ein Begriff sein kann oder aber anschaulich ist, was es für Software gibt. Also 3D-Renderung, 3D-Modellierung, 3D-Animation. Und was sie jetzt in diesem Release neu dabei haben, oder sagen wir so, es gibt ein Werkzeug, der Grease Pencil. Das ist eigentlich ein Werkzeug, womit man halt in Szenen was rummalen kann, um dann halt irgendwie was zu verdeutlichen oder zu so Hilfslinien oder sowas zu machen. Scheinbar ist jetzt mittlerweile das Werkzeug so gut, oder die haben es so gut entwickelt, dass man allein mit dem Ding Szenen malen kann und Zeichentrickgeschichten machen kann. Und dann malt man quasi im 3D-Raum mit diesem Grease-Pencil Sachen und kann die hinterher so als Objekte animieren in dem Tool. Also mit den ganzen Timeline-Features, dem Compositing und was man auch immer da also haben will, kann verschiedene Kameras benutzen, Kamerafahrten und den ganzen Kram, also ne, die ganze übliche 3D-Geschichte, aber halt mit im Programm gemalten, ja, ich sag mal, 2D-Modellen, die man natürlich auch noch 3D-mäßig ein bisschen verschieben kann und so.
Das ist schon ziemlich cool.
Ja. Es gibt auch auf der verlinkten Heise-Meldungsseite ein kleines 4 Minuten langes Video, wo das ein bisschen gezeigt wird. Ist schon ganz witzig. Es hat irgendwie was von frühen Flash-Animationen. Aber mit besseren Kamerafahrten.
Mhm. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Dann haben sie noch ein bisschen üblichen Kram, höher, schneller, weiter. Also das heißt, sie haben irgendwie bei Nvidia Grafikkarten wohl die Hardware-Unterstützung für volumetrisches Rendering, also für so Nebel und so Kram, verbessert. Das ist jetzt auch nochmal irgendwie schneller geworden. Keine Ahnung, stand hier irgendwie 10% schneller gerendert. Ja, auf jeden Fall so Sachen halt. Und ja, eigentlich müsste man mal was mit Blender machen, denke ich mir dann jedes Mal, wenn ich mir irgendwelche Release-Notes von denen durchlese. Und dann denke ich mir so, ja, nur so ein paar Monate Urlaub müssten eigentlich genügen, um so einen groben Einblick im Blender zu kriegen.
Mhm.
Ja, dazu wird's nie kommen, prophezei ich mir.
Ja, schade.
Ja, aber Blender, tolle Sache, schönes Ding.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht sollten wir irgendwann mal eine Expertensendung machen hier, uns einen Blender-Experten einladen, aber da brauchen wir, glaube ich, Video, sonst funktioniert das nicht.
Ja, kann man ja irgendwie in Video und Audio only nochmal veröffentlichen.
Ja, naja, irgendwie so.
Ja.
So, du hast was zu Twitter?
Ja, Twitter hat ein Tool veröffentlicht. Und zwar nennt sich das Anomaly Detection Tool. Ist ein Tool, was in R geschrieben ist. Also wie heißt es nochmal?
So eine Mathematik-Statistik-Sprache.
Genau, ja. Und das ist auch dafür da, um halt so riesige Datenmengen zu analysieren. Also so, ja, was Twitter halt so an Daten hat. So irgendwie, wie viele Benutzer zu welchem Zeitpunkt irgendwas machen. Und da dann halt irgendwelche Anomalien zu finden. Was sie an Beispielen geben, ist zum Beispiel so, ja, wenn man sich halt auf längere Zeit so die Nutzung, das Nutzungsverhalten anschaut, dann so eine starke Nutzeraktivität wie irgendwie zur Fußball-Weltmeisterschaft oder so vorherzusehen.
Mhm.
Oder solche Geschichten und da dementsprechend vorher Ressourcen einzuplanen.
Wobei meine erste Assoziation gewesen wäre, anormales Verhalten im Sinne von irgendwelchen Bots und solchen Geschichten zu detektieren.
Ja, Spam verursacht halt auch Anomalien da. Aber auch sowas wie nach dem Update sind plötzlich weniger Benutzer da oder weniger Aktivität von Benutzern. Das deutet dann halt darauf hin, dass irgendwelche Leute Fehler haben.
Oder dass die Knöpfe jetzt blöd aussehen, die sie eingebaut haben oder sowas.
Ja. Mhm. Auf jeden Fall, genau, das kann man jetzt auch seine eigenen Daten anwenden.
Das siehst du mal. Also wahrscheinlich ist das mehr so ein internes Tool, was sie schon seit Jahren verwenden, was sie jetzt halt mal öffentlich gemacht haben, ne?
Ja, denke ich.
Mhm. Ja, cool. Kann man auf jeden Fall vielleicht auch noch was daraus lernen, um das vielleicht auch auf andere Netzwerke anzuwenden, um da irgendwas zu analysieren, wenn man da irgendwie Lust drauf hat und das mit der Datenbasis vereinbar ist.
Ja.
Mhm. Und dass R genutzt wird, um so ein Tool zu schreiben. Ich meine, das ist in diesem Fall naheliegend, weil es um Datenanalyse und statistischen Krempel geht.
Ja.
Aber sonst ist ja eher nicht so in der Öffentlichkeit so doll. Also ich kenne das jetzt aus dem wissenschaftlichen Kontext, dass dort in so computerunterstützten Biologiegeschichten und sowas, also bei ConScience reden sie manchmal ein bisschen davon, dass es da angewendet wird. Und ich habe damals mal für meine Bachelorarbeit ein paar Graphen mit R gemalt, aber ansonsten ist einfach die Sprache auch schlecht zu googeln. Deswegen findet man auch nicht so viel dazu.
Ja, muss man dann irgendwie noch GNU R suchen.
Ja, genau.
Ja. Jo, und es macht schöne Bilder.
Auf jeden Fall. Also es kann auch, also vor allem das Schöne ist ja mal an solchen Geschichten, also gerade wenn man irgendwie jetzt wirklich Bilder machen will. Man hat halt eine Sprache, die Bilder erzeugt, damit ist die wiederholbar. Also im Gegensatz zu irgendwelchen GUI-Anwendungen, wo man jedes Mal wieder irgendwo was klicken muss, um eine Grafik rauszubekommen, hast du da einfach deine Skripte-Graphen baut.
Jo. Mhm. Okay, dann haben wir noch Neuigkeiten von CyanogenMod, die jetzt den ersten Nightly Build von CyanogenMod 12 rausgebracht haben, was auf Android 5 basiert. Mhm. Was relativ schnell ist, würde ich sagen.
Ja, doch. Also ich meine, das sind jetzt dabei. Etwa 2 Monate oder 1,5, die sie gebraucht haben seit Release. Das ist schon echt gut.
Und ja, nach ihrer Aussage sind sie jetzt zu 85% fertig.
Mhm.
Halt irgendwie Grundlegefunktionen sind da halt alle schon da, irgendwie WLAN und derartige Sachen gehen schon. Was halt noch nicht geht, sind so CyanogenMod-spezifische Features wie irgendwie Themes und solche Geschichten.
Mhm.
Cool. Ja, und genau, das Nightly kann man sich jetzt auf so ungefähr 30 Android-Geräten installieren.
Hm, also spannend, weil ich überlege immer noch mal irgendwann, ich habe ja mal, als ich am Kongress war jetzt, diesen Talk gesehen, den zweiten zu SS7, also wo es darum ging, Mobile Self-Defense hieß das Ding ja, und da wurde ja am Ende so ein Tool empfohlen oder vorgestellt, womit man halt eben komische Aktionen auf der Mobilschnittstelle seines Handys detektieren kann. Geht halt nur mit dem...
Ja, um halt so stille SMS und so zu erkennen.
Ja, aber auch andere Sachen. Wenn zum Beispiel dein Baseband-Chip oft irgendwie komische Dinge macht, die er eigentlich nicht tut normalerweise, was halt darauf hindeutet, dass er irgendwelche Verbindungen aufbaut, die du nie initiiert hast und sowas alles. Also er macht halt noch mehr als nur stille SMS detektieren. Aber dafür brauchst du halt ein geroutetes Gerät. Das ist irgendwie nicht so schwer auf dem Nexus 5. Aber... ich brauche dafür halt dann halt, ja, dann muss ich es halt geroutet haben und offen haben. Und ich habe mal meinen Nexus S mal geroutet. Und wenn du da halt es auf Root umschaltest, dann löscht er ja, macht er ein Werksreset. Mhm. Um halt die ganzen Keys und Geschichten, die du halt beim nicht gerouteten Ding drin hast, nicht, ja, zu exposen in Richtung geroutetes Gerät. Was ja an sich auch okay ist, wenn du halt vorher vertrauenswürdige Dinge drauf hast und du routest das, dann macht das weg. Das ist das Einzige, was mich davon abhält, mein Handy jetzt gerade zu routen, weil ich kann das ja im Prinzip einfach machen. Und wenn man das jetzt schon macht, dann könnte man im Prinzip gleich CyanogenMod drauf machen. Ich meine, aber eigentlich ist mir das Handy noch zu neu dafür. Also gerade bin ich noch relativ zufrieden mit dem Stockkram. Genau, und der FrogTalk schrieb gerade, dass Snoop Snitch das war. Ja, das ist das Programm.
Richtig. Naja.
Ich erinnerte mich auch noch, aber ja, perfekt. Ja, auf jeden Fall wäre das halt mal eine Option. Aber ich find's cool, dass sie jetzt auch mit dem Android 5 langsam soweit sind. Hm, weiß ich nicht. Die andere Sache ist, CyanogenMod hat ja auch selber eine Firma jetzt irgendwann mal vor einer Weile gegründet gehabt. Ah, ich weiß ja nicht. Immer so, wenn sich so Firmen gründen, dann denke ich mir immer so, ändert sich jetzt die Interessenslage der Entwickler da? Also sind sie jetzt plötzlich angreifbar, sage ich mal, für bestimmte Intentionen, für die sie noch nicht angreifbar war, als sie noch keinen Profit rausgezogen haben?
Naja, eins der Geräte, die jetzt als erstes die Nighty Bits kriegt, ist das OnePlus One. Also, das ist also
natürlich... Achso, wegen der Kooperation.
Genau.
Ja, okay. Das ist natürlich gut. Aber die andere Sache ist, ich habe gar nicht die Zeit, mir das CyanogenMod den Source Code durchzulesen oder sowas, weil der große Vorteil von sowas ist ja, das Ding ist halt so weit bis auf irgendwelche Binary-Dinger für irgendwelche Schnittstellen, ist es ja halt komplett offen. Und das ist ja, deswegen macht man sich das ja drauf. Einmal natürlich, weil dann irgendwie alte Geräte noch supportet werden und neue Software bekommen und Updates bekommen, die sie sonst nicht bekommen. Aber auch, weil man vielleicht dem Standard Google Android nicht so weit über den Weg traut, wie man vielleicht CyanogenMod traut. Aber da muss man natürlich auch überlegen, wodurch begründe ich mein Vertrauen in CyanogenMod? Müsste ich ja schon wissen, dass Leute das irgendwie wirklich durchgelesen haben, dem man vertraut. Ja. Und dafür habe ich echt nicht die Zeit.
Ja, weil, also, ja, ist jetzt natürlich wieder schwer davon auszugehen, aber das ist schon groß genug, dass man davon ausgehen
kann. Ja, ich hoffe das halt immer, aber sicher geil sein oder irgendwie, dafür habe ich mich zu wenig mit der Community da beschäftigt, vielleicht würde mein Gefühl in die Richtung auch noch ein bisschen sicherer werden, wenn ich irgendwelche Vorträge, wenn ich irgendwelche Leute kennen würde, die da irgendwie wirklich tief am Code mitgearbeitet hätten oder so, dann wird sich das vermutlich mehr sein. Ich meine, genauso wie sich mein Vertrauen in halt sowas wie ein Firefox oder so ein Mozilla-Kram irgendwie stark ändert, sobald du erstmal anfängst, Entwickler da kennenzulernen und mit denen zu reden und zu wissen, wie die ticken, dann kriegst du plötzlich das Gefühl, ja, geil. Ne? Also genauso würde es mir bei CyanogenMod gehen. Ja, egal, das ist aber sehr Meta. Aber trotzdem finde ich ein wichtiges Ding immer, wenn man so überlegt, tue ich es drauf, tue ich es nicht.
Ja, natürlich. Ist ja auch, auch immer wieder gerade wegen dieser Geschichten mit OpenSSL und so, da ist ja auch immer recht klar geworden, dass es halt durchaus nicht der Fall ist.
Ja, und dass da auch mal Ewigkeiten keiner drauf gucken kann und trotzdem. Der AdminJS fragt gerade noch, und wie vertraust du Google? Gar nicht. Aktuell nur so weit, dass ich halt vermute, dass sie möglichst keine schlechte Presse haben wollen, aber das ist eher so eine ganz schwache Vermutung. Von daher ist aber aktuell mein Vertrauen zu CyanogenMod nicht anders als zu Google, weil bei beiden kenne ich den Source Code nicht und dann ist es mir auch egal. Ja. Gut. Dann haben wir noch Cody 14. Die Umstellung zu Kodi ist ja auch schon eine Weile her, dass es sich umbenannt hat, ne?
Ja, aber das ist der erste Release mit dem neuen Namen.
Achso, das vorher war nur die News, wir nennen uns jetzt Kodi.
Ja, genau.
Und Kodi nennen sie sich wegen, die Buchstaben sehen so aus wie die Play-Tasten oder wie war das noch?
Oh,
die hatten da so eine lustige Herleitung mit irgendwie dem Pause, dem Stopp-Zeichen und so einen ganzen Kram. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie sich ja Kodi umbenannt, damit sie halt die kompletten Rechte an ihrem Namen haben und nicht mit XBMC irgendwie die Xbox mit drin hätten.
Ja, und zumal der Xbox-Support jetzt auch schon länger nicht mehr da ist.
Ja, klar. Das ist mehr so Legacy-Name. Ja, auf jeden Fall Kodi 14, also erste Kodi-Dings. Ich benutze ja bei meinen Eltern OpenELEC. Das habe ich irgendwie an, also dieser Release des Kodi 14 ist jetzt irgendwie am 29.12. rausgekommen. Jedenfalls ist von da die News. Und ich habe irgendwann am 3. oder 4.1. versucht, OpenELEC zu updaten. Hat auch geupdatet, aber nicht auf 5, sondern nur auf 4. Vielleicht waren sie noch nicht so weit, weiß ich nicht. Oder die updaten nicht, also direkt live, während der Raspi läuft, von 4 auf 5 oder was weiß ich. Auf jeden Fall ging das noch nicht richtig. Aber in OpenELEC 5 ist auf jeden Fall Kodi 14 mit drin. Und sie hatten das letztes Mal schon. Toll, dankeschön, Tuxi. Was? Egal, neue Codex.
Ich habe nachgeschaut.
Du hast nachgeschaut? Hatten sie nicht? Oder sie haben schlechte Shownotes gemacht.
Also, ich versuche es ja immer eigentlich nachzuschauen, ja. Aber oft übersehe ich dann auch was.
Na gut, egal. Machen wir nochmal in Kürze. Da haben sie halt auf jeden Fall neue Codex drin, VP9 und H265, was dieses High-Efficiency-Video-Codec ist. Wobei bei H265 ist halt so eine Sache, der wird halt in Software dekodiert. Weswegen halt zum Beispiel auf dem Raspi das wahrscheinlich nicht so performant laufen wird. Auch weil halt die Hardware-Chips haben halt H264 natürlich drin, aber H265 ist wahrscheinlich noch zu neu, als dass es in den meisten Hardware-Chips eingebaut wäre. Vielleicht kann man sich da auf einigen Systemen behelfen, indem man mit irgendwelchen Grafik-Shadern und Geschichten irgendwie was macht, aber das ist dann eher in die Sektion Demo-Szene und ich bastel mir meinen Codec mit anderen Mitteln zusammen.
No.
Ja, ansonsten alles besser, updated mal und ist toll.
Aber am Steam hat sich eigentlich gar nichts geändert, oder?
Echt?
Also mir ist nichts aufgefallen.
Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe jetzt ja auch nicht, bei mir sah der Theme auch vom OpenELEC 4 noch so aus. Also es sah noch nicht aus wie irgendwie jetzt ist alles hübscher, sondern es hat immer noch diese mittlere Leiste und den ganzen Kram, also.
Ja, das ist immer noch so im Standard.
Ach so, immer noch. Okay, ich dachte, es wäre mittlerweile irgendwie, hätten die einen großen Umbruch gehabt oder so.
Nee, nee. Okay. Also das ist das Standard-Theme. Du kannst ja natürlich andere installieren.
Okay. Ja.
Ich hatte noch ein bisschen Erfahrung damit. Ich habe jetzt mit der neuen SSD mal wieder einen Arch drauf installiert auf dem Notebook und dann halt direkt Kodi installiert. Wobei mir dann aufgefallen ist, dass sie jetzt nicht mehr den X-Server exklusiv nutzen unter GNOME. Also, oder jedenfalls, wenn ich in GNOME bin und Kodi dann starte, dann ist es halt, benutzt er halt den, ich weiß es nicht, aber so ein Vollbild-Modus, der halt eben in GNOME ist und du kannst dann auch halt in die Übersicht gehen und so und bist nicht in dem Vollbild gefangen.
Ich muss bei mir mal unbedingt das updaten hier, weil zuletzt, als ich XBMC bei mir halt lokal ausgeführt habe, dann merke ich immer, irgendwie kommt mein X-Server damit überhaupt nicht klar. Also ich habe es im Fenstermodus ausgeführt. Und wenn ich dann das XBMC-Fenster verschieben möchte mit der Maus, geht das extrem langsam. Also wirklich so ruckel, 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 ruckel. Und irgendwie ist da was kaputt gewesen bei mir.
Also ich habe auf keinem meiner Geräte irgendwie Probleme. Das Ding, was jetzt halt, also wahrscheinlich wegen diesem Vollbild, also irgendwie sind sie jetzt mehr im, zumindest jetzt unter Gnome, das ist halt meine Erfahrung, dass sie halt den irgendwie die Grafikeinstellungen nicht direkt aus der Oberfläche nehmen, also also vom Treiber die vorgegebenen, beziehungsweise die von Matter, dem Display Manager. Ich weiß nicht mehr genau.
Weiß ich auch nicht, ich kenne die Antenna nicht vom Gnome.
Ja, und es gibt keine Einstellungen mehr für irgendwie sowas wie vertikalen Sync und andere, also und welcher.
Das heißt, er macht jetzt von selber alles richtig?
Ja, das ist, glaube ich, so die Idee. Aber also du kannst zum Beispiel auch nicht den, was er zum Dekodieren der Videos benutzt, wählen. Okay. Es gibt ja irgendwie Sachen, um in Hardware das auszuführen, und das ist dann irgendwie unterschiedlich, je nachdem, was für eine Grafikkarte du hast. Mhm. Irgendwie die VAAPI oder NVAAPI.
Oder VDPAU oder was das ist.
Ja, genau.
NVIDIA. Ja.
Genau. Und das fehlt halt komplett, diese ganzen Einstellungen. Und ich habe unter anderem das Problem, dass ich auf dem Notebook habe ich gar, also in der, wenn es irgendwie normal ist, irgendwie so mit Fenstern und so, da habe ich kein Problem mit vertikalen Rissen so. Mhm. Also da macht er V-Sync von selber. Aber dann im Vollbild in Kodi habe ich dann wieder V-Sync, und das stört mich schon ziemlich beim Videos schauen.
Ja, klar. Das ist blöd. Wenn Leute halt, wenn Kameraschwenks sind und dann mittendrin das Bild zerreißt, ist das halt hässlich.
Ja, und das finde ich auch echt seltsam. Und das ist mir dann auch noch aufgefallen, dass das bei Spielen, die im Vollbild laufen, auch so ist. Da hatte ich irgendwie nämlich Binding of
Isaac laufen. Achso, das heißt, es ist eher ein Hardware-Grafiktreiber-Problem bei dir auf dem Rechner statt ein
Spiel. Ja, oder die Shell macht das komisch. Und Binding of Isaac hatte noch das komische Ding, dass der dann halt von sich aus gesagt hat, so, ich würde jetzt gern V-Sync machen. Und das dann versucht hat und das zu sehr schlechter Performance geführt hat. Okay. Und als ich dann den V-Sync ausgemacht habe, dann ging es halt wieder besser, aber ich hatte halt keinen V-Sync.
Blöd. Also wobei ich mich noch nie aktiv drum gekümmert habe. Ja. Wenn ich jetzt hier auf meinem normalen Rechner Fenster herschiebe, habe ich auch keinen V-Sync.
Nee. Ja, bei Nvidia geht es eigentlich ganz gut, da hast du halt die Einstellung irgendwie. Wobei da es auch wieder ist, also du kannst das im Treiber machen, aber wenn du GNOME benutzt, macht der das halt auch nochmal. Und wenn du das im Treiber schon anhast, dann hast du eine Doppelung. Halt, dann macht er doppelt vertikalen Sync.
Also ich habe halt das einfach mal aus Spaß. In meinem X-Face hier, ja. X-Face. Habe ich mit dem X-Face Window Manager habe ich einfach mal ein G-Edit aufgemacht, nehme das Fenster und bewege es ganz schnell hin und her und habe sowas von Risse drin, einfach nur auf dem Desktop.
Ja. Ich habe jetzt im GNOME halt gar keine. Warte, ich habe hier noch ein X-Face.
Ich will auch, aber ich mache das nicht live während der Sendung jetzt hier.
Ja, also das Xubuntu, was ich hier benutze, um fürs Sendung machen, das hat auch standardmäßig nichts eingestellt.
Ja, muss ich mir nachher mal angucken, ob man es in dem Nvidia-Treiber irgendwie anstellen kann oder so.
Ja, also eigentlich ist wohl der richtigere Ort die Desktop-Oberfläche anscheinend.
Ja gut, egal. Schaue ich mir später an. Merke ich mir mal geistig, oder jemand von euch sagt es mir hinterher nochmal, dass ich es anschauen wollte. Mhm. Ich meine, wenn ich mir schon nicht mal die Shownotes von vor einer halben Stunde merken kann. Egal. Du hast noch was zu Netzwerk.
Genau, Network Manager, das gute Tool, was wir wahrscheinlich alle nutzen oder auch nicht.
Nee, also ja, aber nur auf dem Laptop unter GNOME Shell.
Genau, die GNOME mag halt Network Manager ganz gern. Gibt's jetzt in der Version 1.0. Mhm. Hat nur 10 Jahre gedauert.
Endlich stabiles Netzwerk.
Genau. Wobei es ja vorher auch schon stabil war.
Ach so. Das macht sogar, dass dein WLAN auf dem Kongress nicht ausfällt, du. Nein.
Ja. Mhm. Ja, bei mir war es ja, dass ich irgendwie nur kein 5 GHz hatte.
Ja, das ist auch ungünstig.
Ja.
Okay, was kann der jetzt an was Neues, oder ist der jetzt einfach nur endlich stabil, oder hatten sie keinen Bock mehr, daran Beta dran zu schreiben, so wie bei Gmail?
Anscheinend denken sie, jetzt ist es stabil. Es hat aber, also die 1.0 Version bringt auch einige interessante Features mit. Von daher, also ich kann jetzt auch mal kurz so durchgehen, also irgendwie die libnm ist so eine Client-Bibliothek, wahrscheinlich, also einfach zum Interfacen, bietet halt eine API an, und da haben sie es jetzt so geändert, dass die IP- und MAC-Adressen und alles weitere, was irgendwie so an Infos vorliegen, nicht mehr numerisch da sind, sondern als Strings, sodass man die besser auslesen kann. Also nicht mehr irgendwelche komischen Zahlen, die man dann interpretieren muss, denke ich mal. Sie haben einen eigenen DHCP-Client, also benutzen nicht mehr DH-Client. Und das eigene Ding, was sie haben, soll schneller sein. Was nicht verkehrt ist.
Mhm.
So, dann haben sie noch, das fand ich ganz interessant, wenn du ein statische IP und so konfiguriert hast, also bei irgendeinem Server, der immer die gleiche IP kriegen soll, kannst du Network Manager sagen, dass er dann ausgehen soll. Also der konfiguriert einmal das Netzwerk und schaltet sich dann ab, weil muss halt nichts mehr machen, also muss irgendwie nicht auf Änderungen oder so warten.
Mhm.
Das ist ganz nett.
Dann spart halt Ressourcen oder was.
Genau.
Ja.
Und irgendwie Network, NMCLI wurde verbessert, halt Command-Line-Interface. IPv6-Support ist besser.
Ja, das ist ja wichtig.
Und VPN-Verbindungen können, rein theoretisch können die Änderungen des Netzwerkzustands überleben.
Also heißt also, Laptop zuklappen, halbe Stunde warten, wieder aufklappen und VPN baut sich wieder auf?
Genau, so im Prinzip soll das gehen.
Ja.
Oder halt, wenn du eine andere IP kriegst. Ist aber, also der Network Manager kann das, aber Plugins für die VPN-Arten können das halt noch nicht.
Oder aber, besser noch, wenn du halt einfach am Kabel eingesteckt warst und in einen anderen Raum gehst und dich aussteckst und der auf WLAN wechselt, dann müsste er ja auch eine Änderung im Netzwerkzustand haben und die VPN-Verbindung das machen. Aber Tuxi sagt, tut's sowieso, also von daher VPN ist sowieso geil. So.
No. Na gut.
Mhm. Ja, dann haben wir noch ein Thema, mit dem ich mich so total mega auskenne. Also Ruby on Rails 4. 4.2 ist jetzt neu rausgekommen wohl.
Voll die gute Versionsnummer.
Hm?
Voll die gute Versionsnummer.
42, yeah. Ja, und ich habe ja erstmal Disclaimer, ich hab so viel Ahnung von Ruby on Rails. Das Einzige, wo mir Ruby on Rails über den Weg läuft, ist, wenn ich an Diaspora rumknobel rum. Ne? Nur da neu dabei ist es wohl eine einheitliche API für so Queue-Systeme, also so, die heißt Active Job und ist dann sowas, womit man halt zum Beispiel Sidekick und so ansteuern kann, aus dem Ruby on Rails heraus. Sidekick wird auch von Diaspora benutzt und ist eher so in meiner Erfahrung ein Herd vieler erhitzter Gemüter. So, wieso braucht Sidekick einmal einen RAM und solche Geschichten. Ja, das wurde auf jeden Fall gemacht, also diese einheitliche API. Dann gab es noch irgendwie ein bisschen was für unsere Datenbankleute, dass man jetzt echte Foreign Key Constraints modellieren kann für MySQL und PostgreSQL. Und ein bisschen besseres Debugging, da ist so eine Webkonsole, mit der man da irgendwie direkt Sachen debuggen kann, statt nur Fehlermeldungen zu kriegen. Weiß aber halt nicht, ob das schon früher drin war, stand halt nur so im Artikel, deswegen Disclaimer ja, dass ich das kaum benutze. Aber Ruby on Rails ist schon irgendwie, wird schon viel eingesetzt, jedenfalls wird es lange schon viel eingesetzt. Und und die nächste Version, die es vorgeben soll, ist dann halt Ruby on Rails 5, irgendwann Ende 2015. Und das wird dann halt auch Ruby 2.2 unterstützen, was da aktuell so die aktuelle Version ist, soweit ich das weiß.
Jo, schick.
Ja.
Dachte nur, es ist interessant wegen der Versionsnummer und weil es halt irgendwie Diaspora nutzt.
Genau.
Von daher muss ich mich da auch irgendwann mal reintun.
Ja, wobei es auch immer so eine Sache ist, bei so Projekten, du fängst da so ein Ding an und klar möchtest du dann immer dein Framework auch updaten, aber ich glaube ja immer, dass das mit allen Dependencies, die man so hat und allen Untermodulen, die man so benutzt, als irgendwie größeres Softwareprojekt, ist das auch immer ein riesiger Akt, mal irgendwie ein Framework, eine Versionsnummer hochzuschieben und dann zu gucken, ob all der ganze Kram noch richtig geht und so. Also deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob wir da die aktuellsten Ruby on Rails Geschichten benutzen, aber das kann man sicher alles nachschauen. Ja.
Mhm.
Wolltest du dir nochmal angucken, Ruby on Rails?
Ja, irgendwie mal, also muss ja sein für Diaspora.
Ja, dann erzähl mir mal, wie es funktioniert, wenn du es dir angeguckt hast.
Ja.
Das ist voll gut, dann kannst du ja Ruby debuggen. Das ist toll.
Solche Leute werden gemocht.
Ja, und außerdem Leute, die nichts mit Programmierung zu tun haben und tolle Screen Designs und Workflows und so Geschichten machen können, haben wir ja auf dem Meeting auf dem Kongress festgestellt. Also kann man sich im Wiki mal umschauen von der Diaspora Foundation. Da ist noch so ein Protokoll drin vom Meeting. Ja. Na gut, dann nächstes, wa?
Jupp.
Newsflash.
Können wir.
Jo, und zwar Intel hat jetzt irgendwie auf der auf dieser Consumer-Messe da der CES ja, einen neuen PC vorgestellt und so, also so geht ja irgendwie in diese Richtung von Dinge, die man direkt in den HDMI-Anschluss steckt. Und ja, dementsprechend haben sie halt einen Stick-PC vorgestellt, der halt, also da ist halt so ein schon ein Atom-Prozessor drin, also schon so noch so x86. Von daher schon recht interessant. Hat aber eher so Sachen, die dann an ein Tablet erinnern. Also irgendwie, was ein WLAN, Bluetooth, ein SD-Karten-Slot. Und genau, das gibt's dann irgendwie in zwei Varianten. Einmal für $150 mit 2 GB RAM, 32 GB Flash-Speicher und Windows 8.1.
Oh je.
Und ja, und in der billigeren Variante für $90 mit 1 GB RAM, 8 GB Flash und irgendeiner Linux-Variante.
Sag mal, kann ich nicht die 2 GB RAM, die 32 GB Flash und Linux haben?
Dazu haben sie was gesagt.
Linux braucht keine 32 GB RAM oder Flash oder was haben die gesagt?
Ja.
Wahrscheinlich, aber Windows würde nie auf den 8 GB Flash laufen, so rum.
Ja, da, okay, also zum Beispiel Zwischenmodellen sagen sie erstmal nein. Was schon schade ist, weil das andere wäre schon interessanter. Aber ja, okay, interessant ist auch noch, das Ding hat einen Lüfter. Also,
super.
Ja.
Wahrscheinlich auch noch, weil das Ding so winzig ist, also wie so ein Chromestick und so macht es wahrscheinlich wenn es am Lüften ist. Da freust du dich einen Keks. Und das Ding wird irgendwo rangesteckt oder ist das Standalone?
Genau. Das Ding kannst du in HDMI, also packst du einfach direkt an den Monitor.
Also ist das da wirklich so ein Matchstick oder Chromecast Intel x86 Geschichte?
Genau, und genau, ist halt dann mehr oder weniger ein vollwertiger PC.
Hast du dann Media-PC da reingestopft?
Ja. Naja, oder arbeiten. Zum Arbeiten
ist es vielleicht auch nicht schlecht. Hat das irgendwie USB-Anschlüsse?
Ja, einen. Also zumindest sieht man einen auf dem Bild.
Also kannst du da einen USB-Hub ranhängen oder einen... Ja, aber das hat integriertes WLAN und so Zeugs, ne?
Genau, und Bluetooth. Also kannst halt alles über
Bluetooth machen. Achso, steckst du dran und packst du deine Apple Bluetooth-Geräte oder deine whatever Bluetooth-Geräte dran.
Genau.
Und Stromversorgung?
War, ich glaube, HDMI, oder?
Reicht das? Reicht? Ich weiß gar nicht, also, wie viel Saft über HDMI geht. Also ich würde vermuten, dass das Ding noch ein Netzteil braucht.
Weil wenn es Lüfter drin hat. Echt wenig darüber. Also der Chromecast braucht auf jeden Fall keins.
Nee, der hat ja auch keinen Lüfter, der kann ja auch nichts. Ist ja ein Arm drin.
Ja. Keine Ahnung. Aber, also, hier sieht man noch echt
Power.
Schlecht.
Ich lese gerade mal, ob das irgendwo hier wie viel Power über HDMI geht. Cost, Cables, Compatibility. Irgendwo steht Power. Okay. Plus 5 Volt, maximal 0,05 Ampere.
Das ist nicht viel.
Ich glaube nicht, dass das ist, wovon die das machen. Ich glaube eher, dass es noch eine Protokollerweiterung gibt, worüber da noch viel mehr Saft transportiert werden kann.
Ja, ich habe jetzt gerade mal die Intel-Seite gesehen, aber irgendwie steht da auch nicht viel. Da steht halt so, for consumers, business ready, PC-like embedded.
Mhm. Same, same, but different.
Mhm. Ja.
Okay, krass. Ja, ich glaube nicht, dass, also Deus schlägt gerade vor, dass sie einfach mehr Strom saugen, als sie dürfen. Ich glaube nicht, weil dann kannst du deinen Fernseher knicken, wenn der keinen Schutz drin hat dagegen.
Ja, aber also einfach auch so, um das praktisch zu nutzen, glaube ich nicht, dass sie noch eine extra Stromversorgung haben.
Ja, aber weil der Chromecast, der kommt ja damit klar, ne? Das ist ja okay. Ja.
Also sowas sollte doch schon echt Plug and Play sein, sonst ist es doch mal irgendwie nervig.
Knowledge Base, steht hier was? Oh je. Ja gut, vielleicht ist es auch nicht der richtige Zeitpunkt, um da jetzt Recherchen zu betreiben.
Ja, aber also die Intel-Seite sagt nichts.
Ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie viel Saft man über HDMI ziehen kann. Ja? HDMI Power Supply, vielleicht da mal gucken. Ein Elektronikforum von 2012. Was sagen sie hier? Nee, richtig. Nur 50 mA, sagen die Spezifikationen, das habe ich ja schon nachgeguckt. Ne, steht nichts drin. Irgendwelche, HDMI-Connector V2 hat wohl 900 mA, die über 5 Volt abgegriffen werden können. Version 1 hat 500 mA.
Okay. Okay. Also die neueren können das.
Also kann so ein, also wahrscheinlich kann, ist HDMI V2 wahrscheinlich das, was Chromecast und so macht. Und ich denke mal, die kommen mit 500 oder 900 mA schon klar. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass so ein Lüfterrechner da wirklich gut mit klarkommt. Also bleibt kritisch.
Es sind kleine Lüfter.
Es sind ganz kleine Lüfter. Ganz kleine, schnelle, hohe Lüfter. Okay, dann wir bleiben bei kleinen, schnellen Dingen. Firefox OS. Kennst du ja vielleicht von nur Handys und so, die ganz hübsch sind und auch ganz gut funktionieren. Aber das ist ja noch nicht alles. Genauso wie das Android und das iOS möchte jetzt Mozilla auch einen ähnlichen Weg beschreiben und möchte jetzt gerne, jedenfalls laut einer Aussage eines Mozilla-Angestellten da auf der CES, das war der Herr irgendwas mit Cheng? Ja, Cheng heißt der. Das ist sicherlich so ungefähr 2 Millionen Leute in China oder so, die so heißen. Auf jeden Fall, wahrscheinlich so viel für sowas wie Müller oder Meier. Ja, auf jeden Fall wollen sie halt gerne Firefox OS auf Wearables bringen, ja. Also auf so in diese Smartwatches, in dein Auto, auf dem Fernseher. Und zum Fernseher haben sie halt schon einen Vertrag mit Panasonic. Das gibt dann 2015 halt irgendwie 4K-Fernseher mit Firefox OS drauf. Und ansonsten, wenn man sich überlegt, warum tun sie das? Klar, ne? Also natürlich wieder Marktsegment hier, wir müssen da irgendwie was machen, weil Android hat halt Android-Wear-Zeug und connectet damit zu Android. Und hast du halt von Apple so iWatch und sowas, connecten dann zu ihrem Eye-Gedöns. Und da ist erstmal, denke ich mir so, ja gut, ist mal wieder die Frage, genau wie bei Firefox OS auf dem Handys, da werden sie jetzt nicht unbedingt in Top-Level-Segment einsteigen und da irgendwie die Bude rocken wollen. Aber was sie da auf jeden Fall machen können, ist diese direkte Verknüpfung von, ey, kaufst du ein Google-Dings, kannst du mit Google kommunizieren, kaufst du ein Apple-Dings, kannst du mit Apple kommunizieren, kaufst du ein Firefox OS-Dings, kannst du mit allem kommunizieren. Weil die halt nicht diese strengen Verbindungen machen, sondern eher sagen, hier, wir machen hier offene Protokolle und jetzt hab Spaß. Und das ist auch für die, ich glaube, das ist ein großer Antrieb, oder?
Ja, fand ich auch. Also das fand ich doch, also ich hatte irgendwie ein bisschen überlegt, so was ist da, inwieweit ist da jetzt Mozilla so drin, also so die Philosophie von denen, aber halt, dass sie halt drauf achten, dass das offen ist und mit allen kommunizierbar ist, das ist schon durchaus sehr, sehr passend für sie.
Ja, das habe ich mir auch
und gedacht. Und finde ich auch wichtig.
Ja, ja. Genau, das ist halt mit dem Punkt so, das ist so der Spirit.
Ja, was sie ja irgendwie auch wollen, ist so auf Fernseher und so kommen. Das wollen ja auch alle. Also irgendwie auch Samsung bringt jetzt ihre Fernseher mit Tizen raus.
Tizen hat sich noch was?
Jemand an Tizen. Es gab doch, wie hieß das noch, dieses Ding, was von Nokia gemacht wurde?
Memo gab es
früher. Memo?
Es gab,
und ja. Es gibt Mibo und Memo und irgendwie eins davon ist das Kind des anderen und dann wurde es ausgesetzt und dann hat Samsung irgendwie aufgenommen. Keine Ahnung,
wie die Geschichte geklopft ist, total und verrückt. Sagte, okay, wir kaufen euch, wollen euch für unsere TVs haben.
Ja, und ja. Für die irgendwie bringen die auch Handys damit raus und so.
Okay, na gut. Tizen klingt für mich immer, als wäre das so eine von diesen Silicon Valleys in China oder so, als wäre es so eine Stadt.
Ja, also alle wollen auf alle Geräte, scheint mir so.
Ja, und scheinbar hat wohl Sailfish OS auch noch irgendwas von Tizen geerbt oder von der anderen vorher. Also Sailfish OS ist ja relativ Nachfolger von dem Memo-Zeug, glaube ich.
Ja.
Oder von in der Richtung. Auf jeden Fall,
glaube ich,
wurzeltechnisch ursprünglich bei Qt angesiedelt.
Ja, Qt. Es ist total verwirrend.
Das ist alles so eine lange Familie von Qt mit Memo über irgendwas und so weiter, hatte ich mal auf meinem OpenMoko und jetzt ist es Sailfish OS. Ja, das ist alles so, ja.
Nee. Ja, muss man sich mal den Stammbaum anschauen.
Das ist geil. Das ist dann wahrscheinlich wie so dieser BSD oder Linux-Stammbaum, der bei uns in der Informatik, in den Informatikfluren lag. Hattest du den eigentlich mal gesehen in Oldenburg?
Irgendwo habe ich mal einen gesehen.
Weil in einem von den Bürofluren ist dann halt so ein etwa meterlanges oder anderthalb Meter langes, ausgedrucktes, großes Ding, wo es dann links irgendwo 1900 irgendwas anfängt mit so den ersten Berkeley-Dingern und dann verzweigt sich das enorm und irgendwo ploppt dann plötzlich da irgendwie Macintosh raus und dann ploppen da andere Sachen raus und dann gibt's plötzlich einen Linux-Strang und so weiter. Also es ist schon toll, solche Timelines.
Ja, genau.
Kann man mittlerweile auch mal für mobile Geräte machen, finde ich.
Ja. Wo Deus gerade fragt, wo ist Open Web OS? Es gab tatsächlich so die ersten Smart-TVs sind mit WebOS rausgekommen. Okay. Das habe ich überhaupt gelesen. Das ist irgendwie, ja, WebOS lebt noch ein wenig in Fernsehern.
Es pulsiert schwach, ja. Ja. Ja, cool. Also LG macht das wohl aktuell. Mhm. Na gut, aber es ist ein anderes WebOS. Okay, auf jeden Fall, ja, Firefox OS auf Wearables und kleinen Geräten, also sag ich mal Companion-Geräten, die eigentlich zu deiner normalen IT-Infrastruktur dazu, aber halt kein vollwertiges Handy oder sowas darstellen oder kein, also das sind jetzt schon wirklich sehr stark Embedded Devices, also die wirklich für einen speziellen Anwendungszweck eigentlich gebaut sind oder für eine spezielle Situation, also so eine Armbanduhr ist ja schon für am Armband tragen und hast du bei dir, hast du schneller im Zugriff, aber hat halt nicht die großen Möglichkeiten, viele Human Interface Device Dinge dran zu haben. Dort auch jetzt irgendwie mit dem Firefox OS hinzukommen, finde ich eigentlich eine gute Sache, weil dann kannst du gleich irgendwie das benutzen, um wieder deine eigene Anwendung, deinen eigenen Quatsch drauf zu programmieren, und hast sogar noch die Chance, halt dir das Betriebssystem intern genau anzugucken und zu gucken, wie es wirklich funktioniert, anstatt dass du dich nur auf irgendwelche SDK und API-Geschichten von irgendwie Apple und Google verlassen musst und dann noch aus dem Store gekickt wirst oder so. Gut. Und erste Bemühungen in die Richtung, also dass man halt auf nicht Handygeräte will, sieht man ja beim Matchstick, dem TV-Dongle da, dem Pendant zum, wie heißt das von Google noch?
Chromecast?
Ich vergesse es ständig. Ich denke immer irgendwas mit Google Cast, ja. Chrome Google, ja. Google Chrome. Ich
hab tatsächlich mal irgendwie, also so die Überlegung, es müsste doch irgendwie so ein, also das Problem, ich will irgendwie Audio laufen lassen auf einem Gerät, was zum Beispiel irgendwie in der Küche steht.
Ja.
So irgendwie, ich habe jetzt Android-Geräte, also müsste man das ja eigentlich mit Chromecast machen, ne? Oder? Oder ist das, also das ist doch dann theoretisch der Standard, um so über im lokalen Netzwerk Sachen abzuspielen.
Ja, andere Leute benutzen MPD, glaube ich.
Ja, nee, also nein, also Podcast-Player zum Beispiel auf dem Handy soll das halt dahin streamen.
Aber es gab doch mal dieses UPnP, ne? Was auch irgendwie so ein Wiedergabeding ist, was auch, glaube ich, eher Standard ist als Chrome Google Cast.
Ja, da habe ich mal ein bisschen rumexperimentiert mit so einem Internetradio, was dann aber, also das Ding konnte, also das Ding, das war halt, ich musste halt eine eigene App dafür installieren, die dann halt Sachen auf dem Handy dann übertragen konnte. Aber du hast halt nicht so ein, ja, gib das jetzt mal nicht über die Audio-Lautsprecher oder die Buchse aus, sondern über halt einen Stream zu dem Ding. So, sowas geht halt nicht. Also dafür ist schon irgendwie das Chromecast unter Android das Einzige, wirklich.
Okay. Aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das nicht cool, dass man dafür Chromecast benutzen muss. Aber na gut, wenn's geht. Okay. Hast du das andere verstanden da unten, was wir noch haben? Oder
schon ein bisschen, aber irgendwie würde ich das vielleicht auslassen.
Ja, weil da haben wir nur so unqualifiziertes Halbwissen. Deswegen schreiten wir direkt fort.
Zockerecke.
Genau. Ja. Du hast ein Spiel.
Nein.
Shit.
Ich habe kein Spiel.
Okay.
Nee, es ist eher so ein, ich wollte mal fragen, ob jemand ein Spiel kennt, was gewisse Anforderungen erfüllt.
Okay, suche Spiel, ja, jetzt hier besprechen Sie nach dem Piepton. Piep.
Genau. Ich habe irgendwie so mal das Bedürfnis verspürt, so irgendwie, ich bin ein großer so Science-Fiction-Fan und so, und irgendwie Weltraum ist toll, aber es gibt, oder ich habe bis jetzt irgendwie echt wenig gute Spiele gefunden, die so, ja, im Weltraum spielen und Spaß machen. Und würde da gern mal irgendwie was finden und wollte fragen, ob jemand da was kennt. Irgendwie sowas, wo ich habe das jetzt irgendwie Raumschiff Space Exploration genannt. Also man fliegt mit dem Raumschiff rum. Also so, also man hat halt wirklich dieses, man ist im Weltraum und hat halt irgendwie große Distanzen, die man überwinden muss. Also, und macht noch irgendwie was, aber ich weiß nicht
genau. Also mir fallen da jetzt erstmal uralte Schinken ein. Einmal hast du natürlich Freelancer, ne?
Mhm.
Was man auch spielen kann, wenn man Lust dazu hat. Also ist irgendwie ganz witzig, ist aber schon ein bisschen alt. Wenn du dich...
HD-Grafik wäre schon nett.
Ja, es hat 3D-Grafik. Sieht auch echt okay aus dafür.
HD, nicht 3D.
HD hat's auch. Okay. Aber halt, naja, du kannst ja so groß skalieren, wie du willst, ne? Aber man wird's halt ein bisschen kantig.
Ja.
Du kannst ja EVE Online spielen, da hast du echt alles. Aber da drückst du auch ordentlich ab und eigentlich kannst du dir auch stattdessen einen Job suchen. Aber was gibt's denn noch? Es gab mal ganz unendlichen Zeiten auf dem Amiga oder auf der alten Windows-Kiste. Also es muss jetzt schon wirklich, ich würde fast sagen, 17 Jahre her sein oder so. Da hast du ein Spiel gehabt, da bist du durch die Gegend geflogen, konntest irgendwie zu so Planeten hin und konntest mit denen irgendwelchen Handel treiben und konntest weiterfliegen. Und das war auch, glaube ich, relativ groß, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß und überhaupt. Und das ist auch, das willst du heute auch nicht spielen, weil es hat keine HD-Grafik. Wie gesagt, ich könnte auch nicht sagen, wie es heißt, weil ich keinen Anhaltspunkt habe, wie es heißt. Also es war garantiert nicht frei. Also Elite, sagt Admin.js, vielleicht, keine Ahnung.
Ja, also es gibt da, also ich habe auch schon ein bisschen geschaut so auf Steam, was es da so gibt. Aber nicht, also beziehungsweise es gibt da wirklich einen, also sehr, also einige Dinge, die sind zwar interessant, so irgendwie hier Space Program, was ich auch super finde, oder FTL, aber das ist nicht das, was ich meine. Also da ich will halt irgendwie im dreidimensionalen Raum irgendwie rumfliegen.
Also so. Ich auch geil fände, wäre wirklich so großes Universum, ja. So eher so, wie heißt das jetzt noch immer, prozedural generierte fremde Welten mit so Völkern und so diplomatischen Beziehungen, die auch generiert wurden. Also ein bisschen wie bei sowas wie Dwarf Fortress, nur fürs Weltraum in 3D und First Person und so in der Richtung.
Ja, es gibt da was irgendwie gerade in Early Access ist, nennt sich Drifter. Das ist so das, was ich mir aktuell nochmal genauer anschauen würde, aber es ist halt noch Early Access und so. Von daher kommen gerade einige Ideen im Chat.
Ja, ja, schneid das mal mit, muss ich mir nachher alles anklicken. Ich habe nämlich jetzt aus oh mein Gott, ich setze mein Paranoia-Level noch ein Stück höher, habe ich sämtliches Chat-Protokoll mitschneiden in Pigeon und in Hex-Chat deaktiviert.
Ja. Ja, also was auch irgendwie dran kam, so Elite Dangerous, das ist so das Spiel, worüber ich da überhaupt auf die Idee kam. Das ist so, wird auch als das Euro Truck Simulator für Weltraumsimulation gehandelt. So, da hast du halt wirklich, bist du halt echt so mehr oder, also in Anführungszeichen Echtzeit unterwegs. So, und musst halt irgendwie so selber andocken und so. Also, okay. Das ist schon lustig, aber es ist halt irgendwie, ist halt Windows-only und so.
Ach so, aber ich meine, das wäre aber auch wirklich ein Detailgrad, das mache ich dann 10-mal mit dem Andocken und dann will ich es wegautomatisieren.
Ja.
Wahrscheinlich, oder?
Ja.
Überspringen. Und dann fühle ich, als würde ich cheaten, wenn ich es überspringen kann.
Ja. Ich bin mir da auch selber noch nicht so wichtig, sicher, was ich irgendwie, worauf ich Lust habe, irgendwie eher so Action Combat, dass du irgendwie Weltraumschlachten hast oder so, oder einfach, also irgendwie, was ja auch üblich ist, so du baust halt irgendwie Asteroiden ab oder so Geschichten. Da bin ich auch echt gespannt irgendwie auf Erfahrungsberichte.
Also
es ist irgendwie echt schwer. Ich hätte, also das ist mir gerade, das ist mir jetzt halt so aufgefallen, dass es da eigentlich recht wenig gibt, so in der Richtung.
Was mir gerade wieder einfällt, ist, dass ich ja mal vor 8 Jahren, 6 Jahren irgendwie, 7 Jahren, mal Browserspiel STNE gespielt hatte. Und dort hast du auf jeden Fall diesen, ich fliege rum und entdecke Dinge Teil drin gehabt. Du hast natürlich nur 2D gehabt und alles und bla. Und das würde ich auf keinem empfehlen. Also mal kurz zum Server, auf dem das läuft. Das läuft auf einer 16 GB Windows.net Kiste und ist in Visual Basic geschrieben. Jetzt kommen die alten Kamellen wieder. Ich mach's ganz kurz, Deus. Also das war schon nett, das Spiel, aber auch dort habe ich dazu geneigt, dass mir den meisten Spaß gemacht hat, Daily Business wegzuoptimieren und am Ende ist nichts mehr vom Spiel übergeblieben. Das heißt, bei mir wird so ein Spiel darauf hinauslaufen, dass ich mir angucke, wie hübsch das ist und alles. Und dann anfange, sollte es repetitive Aufgaben geben, so wie Asteroiden meinen und so, dann würde ich direkt dazu tendieren, dafür irgendwelche Facilities und Geschichten dahinzustellen zu wollen in so ein Raumschiff, in so ein Spiel. Und dann mir sozusagen mein Business Empire aufzubauen, dann hinterher nur noch so Hände reiben, nur zuzugucken, es funktioniert. Und dann irgendwann durch zu sein mit dem Spiel.
Ja.
Ja.
Ist vielleicht auch eher nicht so mein Ansatz.
Hoffe ich. Sonst hast du nicht so viel davon.
Ja. Ja, mal schauen. Also auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Ideen gerade im Chat. Mhm. Werde ich mir nochmal genau anschauen.
Du kannst so. Ja auch die ganzen Ideen mal in die Shownotes reinpacken, einfach unter der Rubrik Brainstorming aus dem Chat, damit auch noch die Leute mit des Mitschnitts dazu was haben, weil wir jetzt ja schon eine Weile drüber geredet haben.
Kann ich machen, ja.
Das wäre großartig, glaube ich. Cool. Dann haben wir jetzt noch Trips und Ticks, ne?
Mhm. Tipps und Tricks.
Ja, der sagt's nochmal, dankeschön. Was hast denn du da?
Kleines Tool, was ich irgendwie auf Heise gefunden habe, Linux Dash, was so ein Server-Monitoring-Software ist, aber halt auf so beschränkt, also das ist für gedacht irgendwie, dass du hast einen Server, den du überwachen willst und nicht so irgendwie eine ganze Kolosse davon. Zeigt dir halt so ganz ganz schön grafisch an, so was der Server gerade macht. Das Ganze ist irgendwie so in Widgets unterteilt, die man dann unterschiedlich anordnen kann und so, oder beziehungsweise auch nur die anzeigen lässt, die man braucht.
Sieht mir ein bisschen so aus wie, also wenn ich mir jetzt die Optik angucke, ich kann das ja mal einmal in den Chat werfen, den Link so, Link kopieren, Link da, so, hier, so, da, so, da, dann sieht das für mich so ein bisschen so aus wie, hallo, lieber Mac-Benutzer, du hast dir einen Linux-Server geklickt. Möchtest du wissen, wie es dem geht? Installiere dieses tolle Tool und es sieht so hübsch aus, wie du es gewohnt bist. Ich finde das gut. Aber das ist, und solltest du mehr haben, hast du dich sowieso damit beschäftigt und hast dein Moonen aufgesetzt und dein, was auch immer du da alles für Software hast und dein, wie hieß das noch, dieses IC-Dings da, also die ganzen größeren Überwachungstools.
Ja. Also ist schon nett so. Also, also in gewissen Umständen ist es, denke ich, durchaus nützlich, solange es halt nicht mehr Bedarf ist.
Für einen schnellen Überblick so, ne?
Ja.
Was es halt tut. Also wenn man wirklich nur einfach sagt, hier Serverkiste, ich muss jetzt mal wissen, was dieses eine Ding tut. Aber reicht. Mhm. Okay, cool. Gut. Haben wir dann noch was vergessen für heute?
Aber nicht,
ja, denn sind wir durch, würde ich sagen.
Jo, sieht danach aus.
Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Chat, die ganze Beteiligung hier. Und dann einen schönen Abend, ne? Wir hören uns Mittwoch. Und dann bis denn und tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar@theradio.cc. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.